Okay, wir wollen dann wieder einsteigen in den Text. Wir sind, wie gesagt, in Vers 27 momentan. Auf die Frage hin, denn Jesus sagt, dass er in der Lage ist, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Wenn er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Auf diese Frage hin, glaubst du das, dass ich die Auferstehung und das Leben bin, dass ich diese Vollmacht, diese Autorität habe, dass wer an mich glaubt, schon jetzt das Leben haben kann, was nicht unterbrochen werden kann durch einen physischen Tod? Auf diese Frage hin, glaubst du das, antwortet jetzt die Martha in Vers 27, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Sie antwortet also hier jetzt, indem sie sagt, du bist der von Gott Gesandte, der von Gott mit Vollmacht Ausgerüstete, der über Leben und Tod entscheiden kann. Du bist es, der Leben schenken kann. Zu welchem Zeitpunkt dieses Leben erhalten wird, da weiß sie noch nicht genau Bescheid. Ja, da sehen wir gleich, dass Jesus damit meinte, dass er jetzt gleich schon den Lazarus von den Toten auferwecken würde, nur in wenigen Minuten. Das hatte sie noch nicht verstanden. Dass Jesus auch vielleicht hier sie persönlich anspricht und ihr sagt, sehr viel entscheidender als, ob ich jetzt deinen Bruder hier auferwecke, jetzt oder am letzten Tage. Sehr viel entscheidender ist, ob du, Martha, schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen bist. Ob du schon dieses Leben, dieses ewige Leben hast in mir, was nicht einmal durch den physischen Tod unterbrochen werden kann. Es ist also vieles doppeldeutig und wie ich vorhin bei der Einleitung schon gesagt hatte, etwas, wo die Jünger und auch jetzt Martha und Maria absolut überfordert sind, das zu verstehen. Durch den Heiligen Geist verstehen wir heute die tiefere Bedeutung dieser Frage. Für uns ist dieses Leben schon aufgeschlossen, dieses ewige Leben, was jetzt auch hier der Martha angeboten wird. Und doch, sie hat ein klares Bekenntnis, genau das Bekenntnis, zu dem ja Johannes, der Schreiber, einen jeden von uns bringen will, wie wir an diesem Schlüsselvers Johannes Kapitel 20, Vers 31 gelesen haben. Wenn Johannes selbst sagt, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Wir sehen also hier bei diesem letzten Zeichen wird eigentlich das Ziel des Johannes erreicht. Noch nicht voll und ganz. Martha ist sicherlich noch nicht so vollkommen geworden, vollständig geworden, vervollständigt in ihrem Glauben. Und doch, all die unterschiedlichen Zeichen sollten ja genau dieses Bekenntnis, was wir jetzt von der Martha hören, hervorbringen. Und die Martha bringt es dann eigentlich am klarsten zum Ausdruck. Sie glaubt, dass er der Christus ist. Sie glaubt, dass er der Gottessohn ist. Sehr viel mehr als nur Davids Sohn. Und in dem Sinne der Gottessohn, sondern er ist derjenige, der göttliche Vollmacht hat. Er ist es, der selbst Gott ist. Somit also sehr interessant, wie jetzt das siebte Zeichen hier als die Krönung dasteht, dass dieses Zeichen solch einen Glauben hervorbringen würde. Und jetzt geht die Geschichte weiter und wir wenden uns von Martha ab. Und sehen einmal, wie Maria und wie die anderen Juden, die dort um sie herum stehen, um sie herum sind bei dieser Trauerfeier, wie die reagieren werden. Werden die auch mit solch einem Glauben wie der Martha reagieren? Und leider werden wir feststellen, dass wir hier einen Gegenpol finden zu dem, was Martha beschrieben hat. Vers 28. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Genau dasselbe Bekenntnis, was auch die Martha gesagt hat. Herr, wärst du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und doch drückt sie damit etwas ganz anderes aus als die Martha. Denn darin bezeugt sie hier Unglaube, wie wir gleich sehen werden. Als Jesus sah, wie sie weinte, wie Maria weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Eben noch haben wir gelesen, ich freue mich darüber, dass ich nicht da gewesen bin, als Lazarus gestorben ist, denn es wird meine Herrlichkeit aufzeigen. Und jetzt plötzlich eine Gemütsschwankung hier. Jesus weint. Er ist ergrimmt. Er ist betrübt. Warum? Haben wir nicht eben noch gelesen, dass es gut war, dass er einige Tage gewartet hatte? War er nicht gekommen, um seine Herrlichkeit und Einblick in seine wahre Identität zu verleihen? War er noch nicht eben noch so voll entschlossen, dass dieses Zeichen auch wieder zum Glauben führen würde? Es kann also ganz bestimmt nicht sein, dass er hier jetzt betrübt ist, ergrimmt ist über den Tod des Lazarus. Denn er wusste doch, es wird alles zum Guten sich fügen. Er wird seine eigene Herrlichkeit an Tage legen durch diesen Tod. Und Luther übersetzt es auch ganz richtig. Wir wollen hier bemerken, es ist nicht, dass Jesus hier trauert. Es ist eher Entrüstung, es ist Empörung. Es ist die Ungehaltenheit. Er ist ergrimmt. Man kann schon fast sagen, er ist zornig in dieser Reaktion. Warum? Was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist zweierlei. Er ist zuerst einmal empört und zornig darüber, dass Sünde, Krankheit und Tod solch ein Chaos und solche Trauer in dieser gefallenen Welt anrichten. Was er hier sieht, ist diese Trauergemeinde um den Lazarus herum und er sieht, wie betrübt sie sind. Und er sagt sich, das ist es, was Sünde angerichtet hat. Das ist es, was diese Welt plagt seit dem Sündenfall, der Tod. Und das Furchtbare, was der Tod mit sich bringt. Und genau darum war er doch in die Welt gekommen. Er ist die Auferstehung und das Leben. Genau diesen Tod zu besiegen, deshalb ist er gekommen. Aber hier muss er noch einmal all das sehen, was Sünde, Tod und Krankheit anrichten können. Aber zweitens ist er auch empört und zornig über den Unglauben, den Maria und die Trauergäste mit ihrer Trauer hier an Tage legen. Es ist schon fast eine Verzweiflung, mit der sie hier am vierten Tage immer noch jetzt hier den Lazarus beweinen. Es ist eine Verzweiflung, die nicht ganz mit der Verheißung über die Auferstehung am letzten Tage übereinstimmt. Auch Maria und die Juden hätten doch genau dieselbe Hoffnung haben sollen wie Martha. Ich weiß, dass du am letzten Tage ihn auferwecken wirst. Aber nein, wenn wir es in die Worte des 1. Thessalonicher 4, Vers 13 verpacken, so trauern sie wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Und das lässt den Jesus Christus hier ergrimmen. Er ist enttäuscht darüber, wie sie hier im Unglauben in ihrer Trauer reagieren. Vers 34 lesen wir noch einmal. Oder Vers 35, dass er weinte. Vers 34, und er sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Ja, ganz ergrimmt sagt er das jetzt. Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh. Und jetzt dieser kürzeste Vers, wahrscheinlich im Neuen Testament. Und Jesus gingen die Augen über. Und Jesus weinte. Doch hier ganz bestimmt nicht, weil er den Lazarus betrauert, sondern weil er diesen Unglauben sieht, weil er sieht, was der Tod anrichtet. Da sprachen die Juden, siehe, Wie hat er ihn lieb gehabt? Auch hier, die Juden durchschauen nicht ganz, was ist der Grund, warum Jesus weint? Natürlich hatte er ihn lieb. Aber der Grund, dass er ihn lieb hatte und deshalb auch diesen Tod zugelassen hat, wäre ein Grund zur Freude, denn die Herrlichkeit Jesu wird jetzt gleich hier offenbart. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat dem Blinden die Augen aufgetan, konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Auch hier stellt sich wieder die Frage, warum ergrimmte er? Er ist noch einmal ergrimmt und entrüstet über ihren Unglauben. Sicherlich war die Frage gerechtfertigt, wenn Jesus hier gewesen wäre, hätte er nicht aushelfen können. Wenn er hier gewesen wäre, hätte er nicht genauso wie er auch dem Blinden die Augen tut und die Lahmen heilt, hätte er nicht auch ihn hier davor bewahren können, dass er nicht sterben muss. Von daher eine berechtigte Frage. Aber in dieser Frage ist unterschwellig auch Unglaube. Es ist ein Unglaube, der besagt, ich nehme Jesus nur ab, dass er der ist, als der sich ausgibt, wenn er es auch durch Werke unter Beweis stellt. Genau das, was die Juden immer wieder von ihm forderten, sie wollten Zeichen sehen. Es war also nicht, dass sie hier Jesus in seinem Wesen, in seiner Allmacht anerkannt haben und dann gesagt haben, sind wir uns auch bewusst, dass er auch dieser Situation gewachsen ist? Sondern es war immer wieder eine Herausforderung. Stell's doch unter Beweis, dass du derjenige bist, der du meinst zu sein, indem du Zeichen tust. Es war also ein Schauen anstelle eines Glaubens. Martha, ein Riesenunterschied. Martha war sich gewiss, sie wusste, wer Jesus ist und deshalb auch, was er tun wird. Aber Maria und vor allem die Juden jetzt hier, ja, die Trauergäste, sie fordern ein Zeichen, um überhaupt dann anzuerkennen, wer Jesus meint zu sein. Ein Riesenunterschied. Es ist ein und dasselbe Tatbestand, ein und dasselbe Tatbestand und doch ganz unterschiedliche Einstellungen. Die eine Person glaubt und findet dann auch Gewissheit in diesem Glauben an Jesus Christus und die anderen wollen sehen und sind letztendlich im Unglauben. Es war aber eine Höhle, und ein Stein lag davor. Vers 39. Jesus sprach, hebt den Stein weg, spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen. Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Martha muss immer noch dazulernen. Sie hatte eben dieses wunderbare Bekenntnis von sich gegeben, aber jetzt zeigt sich, dass sie immer noch nicht voll und ganz verstanden hatte, was Jesus ihr hier verheißen hatte, dass er die Auferstehung und das Leben ist und dass diese Auferstehung und dass dieses Leben jetzt schon stattfinden kann und nicht erst in der Zukunft stattfinden wird. Jesus hatte Martha bis diesem Moment noch gar nicht versprochen, dass sie seine Herrlichkeit sehen wird. Aber all dieses, was Jesus hier der Martha verheißen hat, ich bin die Auferstehung und das Leben und wer an mich glaubt, wird nicht sterben, sondern wird jetzt schon in das Leben übergehen. Das ist ja letztendlich die Herrlichkeit und so fest Jesus jetzt hier in seinen Worten an die Martha zusammen, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg. Martha muss also jetzt eingewilligt haben. Sie muss also jetzt auch hier gesagt haben, gut, roll den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und er sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Wir kommen also genau zu dem zurück, was auch die Martha schon gesagt haben. Martha wusste, Jesus würde zu dem Vater beten und der Vater würde ihr alles geben. Und genau das hatte Jesus auch. Er hatte schon für Lazarus gebetet. Für Jesus war es klar, der Lazarus würde von den Toten auferstehen. Er würde zum Vater kommen, er würde ihn bitten und der Vater würde ihm dieses diese Bitte erfüllen. Genau das, was Martha also geglaubt hatte, zeigt sich jetzt hier und Jesus dankt jetzt schon. Lazarus ist noch nicht einmal auferstanden, aber er dankt schon, weil er sich so gewiss ist, dass der Vater sein Gebet erhören wird. Für ihn war es nur, dass durch dieses Gebet, was jetzt die anderen auch mithörten, sie sozusagen sehen, was das Verhältnis zwischen dem Sohn und dem Vater ist. Dass sie jetzt durch dieses Gebet, was sie hier überhören, auch erfahren, dass Jesus die Allmacht hat, vom Vater gegeben, über Tod und Leben. Und somit zeigt sich hier dieses letzte Zeichen noch einmal, dieses siebte Zeichen zeigt noch einmal klar und deutlich, dass Jesus vom Vater gesandt war. Und als er dieses Gebet jetzt gesprochen hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und dann geschieht das, was wir aus den Sonntagsschulengeschichten kennen. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Es ist nicht, dass er hier mumifiziert war, sondern es war nur, dass er diese Grabtücher, die ein bisschen den Geruch abdecken sollten, mit denen sozusagen eingehüllt waren. Und sicherlich waren sie so eng angelegt, dass er damit nicht so gut gehen konnte. Und deshalb wird hier der Auftrag gegeben, dass sie jetzt auch die Grabtücher lösen sollen. Dies war also jetzt das letzte und das höchste Zeichen. Dieser Jesus, der den Wein, Wasser in Wein verwandelt hatte, der das Brot verwandelt hatte, der den Blinden und den Lahmen geheilt hatte, der, dass die Krönung seines Wirkens ist, dass er jetzt die Toten auferwecken lässt. Dass er das, was er schon in Kapitel 5 verheißen hatte, nämlich dass er die Vollmacht hat, die Toten aus den Gräbern zu rufen, das hat sich jetzt hier zum ersten Mal offenbart. Und dieses Zeichen hatte jetzt Johannes für uns aufgeschrieben, damit Menschen wie Sie und ich glauben, damit wir die Herrlichkeit, die Größe Jesu Christi sehen. Und genau das hat es auch bei denen, die es beobachtet haben, bewirkt. Nämlich hier in Vers 45 lesen wir jetzt, viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Genau das ist ja der Grund, warum auch diese Geschichte aufgeschrieben war. Deshalb hat Jesus gesagt, hat er sich gefreut über den Tod des Lazarus, weil er wusste, es würde die Herrlichkeit Jesu zeigen und so auch Glauben bewirken. Aber es sind nicht alle, die geglaubt haben. Wir lesen hier weiter in Vers 46. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Egal, was Jesus tun würde, nicht einmal solch ein großartiges Zeichen, dass er hier zu einem Toten spricht und ein Toter wird lebendig. Nicht einmal das sind sie bereit, nicht mal bei solch einem Zeichen sind sie bereit einzuwilligen und zu sagen, wahrhaftig, das ist Gottes Sohn. Wahrhaftig, das ist jemand, der von Gott Autorität bekommen hat. Nein, sie gehen zu den Pharisäern, sie gehen zu dem Regierenden, zum Hohen Rat, sozusagen, die Pharisäer gehen dann zum Hohen Rat und sagen, dieser Jesus muss beseitigt werden. Es ist erstaunlich, wie ein und dasselbe Zeichen doch bei den einen Glauben und bei den anderen Unglauben bewirkt. Ein Problem, was wir heute immer noch sehen. Ja? Es ist nichts Neues. Auch hier sehen wir schon bezeugt. Umso wichtiger ist es für uns gleich im Anschluss dann zu erkennen, was heißt es denn, wahren Glauben zu haben. Aber lesen wir die Geschichte noch zu Ende. Wir kommen zu Vers 47. Da versammelten die hohen Priester und der Pharisäer den hohen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wie gesagt, das ist das siebte Zeichen, was Johannes jetzt aufgeschrieben hat. Und so langsam würden diese Zeichen sicherlich Jesus ein Gefolge geben. Stellen von daher eine Gefahr dar. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Der Status quo, die Situation, wie sie war, hatte Israel hier einen halbwegs selbstständigen Status. wo sie sich selbst regieren konnten, sozusagen von dem römischen Reich in Ruhe gelassen wurden. Aber mit so jemandem wie Jesus jetzt, der anscheinend der erwartete Messias war, der als verheißene Messias jetzt versuchen würde, die Juden von dieser Überherrschaft zu befreien, der stellte eine Gefahr dar. Was sollen wir tun? Sie würden ihnen das Land nehmen und sie werden ihnen die Leute nehmen. Oder sie werden uns diesen Platz nehmen. Das kann sich vielleicht hier auf den Tempel beziehen. Sie werden diesen Tempel jetzt zerstören und uns nicht mehr erlauben, Religionsfreiheit hier auszuüben. Diese Leute, sie werden dieser Nation sich untertänig machen. Was sollen wir machen? Jesus stellt jetzt eine Gefahr dar, denn durch diese Zeichen wird er mehr und mehr ein Gefolge finden. Vers 49, einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr hohe Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Ich meine, sie hatten schon einiges versucht, um dem entgegenzusteuern. Sie hatten zum Beispiel gesagt, in Kapitel 9, dass diejenigen, die Jesus als den Christus, als den Messias anerkennen, Synagogenverbot bekommen. Nie ausgeschlossen werden aus der Synagoge. Das war also ein Versuch, wo sie versucht haben, gegen diesen Zeichentäter hier gegenzuwirken. Aber Kaiphas hat jetzt unter der Eingebung Gottes hier, weil er in dem Jahr hohe Priester war, eine Offenbarung. Und diese Offenbarung, da sagt er mehr, als er weiß. Er hat keine Ahnung, was er hier sagt. Lass doch einen Menschen für das Volk sterben. Das Problem lösen wir nicht, indem wir versuchen, Leute abzuhalten, dass sie Jesus nachfolgen, sondern wir werden Jesus beseitigen. Und dann wird er auch niemals hier den Status quo, unser Verhältnis zum Römischen Reich, ins Kippen bringen. Johannes kommentiert jetzt hier in Vers 51. Und das finden wir ab und zu mal, dass er sozusagen die Doppeldeutigkeit dessen der Geschichten oder des Diskurses, dessen, was er aufschreibt, hier bezeugt. Und so haben wir auch hier eine Doppeldeutigkeit. Lass doch einen Menschen für das Volk sterben. Das, was der Kaiphas hier politisch meinte, hat hier eine sehr tiefe religiöse Bedeutung. Da lesen wir jetzt hier im zweiten Teil von 51, denn Jesus sollte sterben für das Volk. Und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Hier geht es also jetzt um einen Opfertod, der nicht unbedingt politischen Vorteil bringt, sondern hier geht es jetzt um einen Opfertod, der heilsmäßig, theologisch gesehen, heilsgeschichtlich hier Folgen für das Volk Gottes hat. Aber nicht nur für das Volk, nicht für das Volk Gottes, sondern auch für die Kinder Gottes, die verstreuten Kinder Gottes. Auch hier schon ein Hinweis darauf, dass Jesus ja nicht nur gekommen ist, um die Juden zu erretten, sondern wie der Prophet Jesaja gesagt hatte, dass auch er, dass in ihm auch die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, das war jetzt nicht Jesaja, aber dass die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht über die Nationen. Auch für die Kinder Gottes, das, was wir im Johannes Kapitel 1 gesehen haben, so viele Aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und es schließt sich jetzt am Ende hier bei diesem letzten Zeichen, bei diesem Übergang jetzt zu dieser Passionswoche, dass diese politische Bemerkung des Kaiphas eigentlich wirklich die Mission Jesu darstellt. Er wird sein Leben lassen, um die verstreuten Kinder Gottes zu sammeln. Auch hier schon ein Hinweis also auf die Gemeinde, die Jesus Christus baut. Aus Menschen von allen Zungen, aus allen Nationen, aus allen Stämmen. Und so finden wir hier am Ende dieser Auferstehung des Lazarus-Geschichte jetzt schon einen Übergang in diese Passionswoche. Was würde jetzt in dieser letzten Woche des Lebens Jesu geschehen? Er würde sich darauf vorbereiten, sein Leben zu lassen für die Nationen. Von dem Tag an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töten. Vers 54, Jesus aber ging nicht mehr frei umher unter den Juden, sondern ging von dort weg in eine Gegend nahe der Wüste, in eine Stadt mit Namen Ephraim, und blieb dort mit den Jüngern. Jesus wusste jetzt nach diesem letzten Zeichen, was er vollbringt, seine Zeit war gekommen. Und doch, obwohl sie, wie wir jetzt sehen, sie versuchen würden, Hand an ihn zu legen, werden wir jetzt diese ganze Passionswoche noch sehen und sie werden nicht die Hand an ihn legen können. Es ist entschlossen, er muss getötet werden. Also sie werden nicht in der Lage dazu sein, bis Jesus sich nicht selbst ihn sozusagen ausliefert, was dann auch durch den Judas geschehen wird. Es war aber nahe das Passafest der Juden, Vers 55, und viele aus der Gegend gingen hinauf nach Jerusalem vor dem Fest, dass sie sich reinigten. Da fragten sie nach Jesus und redeten miteinander, als sie im Tempel standen. Was meint ihr? Er wird doch sicher nicht zum Fest kommen. Die Hohepriester und Pharisäer aber hatten Befehl gegeben, wenn jemand weiß, wo er ist, soll er es anzeigen, damit sie ihn ergreifen könnten. Und Judas ist derjenige, der ihn anzeigt. Und doch muss vieles noch davor geschehen. Und somit sehen wir also jetzt hier den nahtlosen Übergang von diesen 7 Zeichen, diesem ersten Teil des Johannesevangeliums zu dem zweiten Teil, wo jetzt Jesu letzte Tage er sich noch verschanzt hält, bis er dann durch den Judas überliefert wird. Jesus würde sein Leben geben. Der Schlüssel zu seiner Mission. Geboren, um zu sterben. Dass einer für das ganze Volk stirbt. Und es ist nur aufgrund dieses Todes, wie wir jetzt im Laufe der weiteren Vorträge sehen werden, dass Jesus wirklich in der Lage ist, zu sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben, weil ich zuerst einmal den Tod für mein Volk, für die Kinder Gottes schmecken werde. Und somit sie auch hindurchführen kann durch diesen Tod. Aber wollen wir jetzt auch diesen Vortrag zum Abschluss bringen. Und einmal uns Gedanken machen, wie passt jetzt diese Geschichte in den ganzen Rahmen, die ganze Botschaft, worum es eigentlich in diesem Buch gehen soll. Johannes hat es uns gesagt, in Johannes Kapitel 20, Vers 30 bis 31, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese Zeichen, wovon wir jetzt das 7. Zeichen gelesen haben, sind aber geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Wahre Identität Jesu, wahrer Glaube und wahres neues Leben. Was sagt denn jetzt diese Geschichte zu diesen 3 Punkten aus? Zuerst natürlich die wahre Identität Jesus. Auch dieses Zeichen, was wir heute Morgen betrachtet haben, offenbart noch einmal ganz deutlich für uns, wer Jesus ist in all seiner Herrlichkeit. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist es, der die Vollmacht hat über den Tod. Er ist es, der von dem Vater gesandt wurde, und so groß ist seine Herrlichkeit. Und ich sage mal, an jeder von uns sollte sich heute Morgen überlegen, habe ich diesem Jesus mein Leben anvertraut? Glaube ich wirklich, dass er diesen Status hat, dass es ihm gegeben ist, mich auch von den Toten aufzuerwecken? Er war sehr viel mehr als nur jemanden, der den Lazarus kurz vor seinem Tod hätte noch heilen können. Er konnte ihn auch nach seinem Tod noch auferwecken und ihm neues Leben schenken. Wir sehen also hier die Größe unseres Heilandes Jesus Christus. Du, sie sind heute Morgen hier, wie auch Pastor Nestvogel am Anfang gesagt hat, mit Sorgen, mit Nöten gekommen. Überlegen wir uns doch mal, bei allen dem, was uns in diesen Tagen belastet, wenn dem Jesus die Vollmacht gegeben ist, Leben zu schenken, wie ist ihm dann nicht auch Vollmacht gegeben, sich unserer Probleme, unserer Nöte anzunehmen? Mögen wir doch die Herrlichkeit, die Größe unseres Heilandes Jesus Christus sehen. Aber überlegen wir uns auch, was macht denn hier Marthas Blick von Jesus aus? Was hat Marthas Blick unterscheidet von dem von Maria und den Juden? Sie hat geglaubt, dieser Jesus ist so innigst verbunden mit dem Vater, dass der Vater seine Bitte erhören wird. Und ich komme aus dem katholischen Wien. Maria Zell ist in der Nähe. Maria Zell, so auch wie hier in Deutschland, Altötting. Eine ganze Kapelle, Kathedrale, was auch immer. Und festgenagelt an den Mauern sind kleine Plaketten. Maria hat mir geholfen. Ja? Die Sehnsucht der Menschheit, dass ich jemanden habe, der mir ein hörendes Wort bei Gott, dem Allmächtigen, schenkt. Und wollen wir das nicht alle? Und Maria werden wir es ganz bestimmt nicht finden, trotz all dieser Plaketten. Aber ist es das nicht, was wir alle, wonach wir uns sehnen? Und den haben wir in Jesus Christus gefunden. Zur Weihnachtszeit war für mich als Kind, und ich würde es heute nicht mehr sagen, oder nicht mehr offen sagen zumindest, einer der Höhepunkte, der kleine Lord, der immer im Fernsehen lief zur Weihnachtszeit. Ja, meine Frau würde jetzt wahrscheinlich rot anlaufen, wenn ich danach sage, gut, mein Lieblingsfilm wäre eigentlich eher Sissy, aber gut. Von daher, da meine Frau hier ist, sage ich das lieber nicht. Ja, aber gut, der kleine Lord war auch immer ein Höhepunkt für die Weihnachtszeit. Und wir kennen diese Geschichte, ja, der kleine Bube aus New York, Straßenjunge, kriegt einen Brief und erfährt, dass er der Erbe des, und jetzt schätze ich mal, des Lords von Dunningham ist, ja, sein Großvater, den er nicht einmal kennt, und er besucht ihn. Und er findet hier in England einen sehr grimmigen, alten, von Gicht besessenen und immer schlecht gelaunten Mann, ja, und dieser kleine, junge Lord Fauntleroy, er kommt in das Leben seines Großvaters und die Sonne, das geht auf. Ja, da wo Dunkelheit in dem Leben dieses Großvaters war, da wird dieses Licht. Und eines Tages kommt ein verarmter Bauer, der wieder nicht in der Lage ist, seine Schulden dem Lord Dunningham zu bezahlen, kommt zu ihm. Und wieder ist eigentlich die Entscheidung, nein, dann musst du noch mehr, da musst du eben deine ganzen Kinder mir geben als Diener. Und der Großvater, so zornig und so mies gelaunt wie er ist, wird ganz bestimmt hier keine Gnade zeigen. Aber da ist der kleine Lord Fauntleroy. Und auch diesen armen Bauern, der nicht in der Lage ist, seine Schulden zu bezahlen, seine Einstellung zu diesem armen Bauern verändert sich durch den kleinen Lord Fauntleroy. Ja? Und genauso ist es doch bei unserem Heiland Jesus Christus. Er ist in der Gegenwart und er ist nicht in der Gegenwart eines störrischen, schlecht gelaunten Vaters. Aber genauso ist es. Wir haben einen Fürsprecher in Jesus Christus. Und das war die Gewissheit hier. Wir haben einen, der in der innigsten Beziehung zum Vater steht. Und das war die Hoffnung für die Martha. Das war ihr Glaube. Und ich glaube, das müssen wir, da müssen wir noch dazulernen. So innigst verbunden ist Jesus Christus mit dem Vater. Und er bringt ein jedes unserer Anliegen vor Gott, den Vater. Und er liebt uns. Wie hieß es hier? Jesus liebte Martha, Maria und Lazarus. Derjenige, der uns liebt, bringt unsere Anliegen vor den Vater. Und das bringt uns sicherlich auch schon zu dem Glauben, zu dem Thema Glauben. Ja, wir haben hier den Kontrast zwischen dem Glauben der Martha und dem Glauben der Maria und der Juden. Die Martha, die Jesus in seinem Wesen wahrgenommen hat und sagt, ich weiß, wer er ist. Er ist der Christus, er ist der Sohn Gottes, er ist derjenige, der nahe zum Vater ist. Und aufgrund dieses Wesens wird er für mich sorgen. Ich kann mich ihm anvertrauen. Und das ist der Glaube, den Gott in jedem von uns sehen will. Aber dem gegenüber steht der Glaube der Maria und dann vor allem der Juden, die Zeichen forderten. Die gesagt haben, gut, ich werde Jesus anerkennen, aber erst, wenn er das und das für mich tut. Und Jesus war ergrimmt. Ich frage mich, wenn wir unser eigenes Leben betrachten, haben wir eher einen Glauben wie bei der Maria oder wie bei der Martha? Ist es, dass wir Forderungen an Gott stellen und sagen, ja, Jesus, wenn du das und das für mich tust, dann werde ich für dich das und das tun. Dann werde ich dich anerkennen. Oder haben wir einfach Jesus in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe, in seiner Bedeutung, in seinem Wesen erkannt? Und das ist es, was alle anderen Entscheidungen und unsere Einstellung zu Gott prägt. Durch das ganze Johannesevangelium hindurch haben wir Menschen, die festgehalten haben an ihren eigenen vorgeprägten Erwartungen, was sie wollen, was Jesus für sie tut. Stimmt das, trifft das auf uns zu? Sind es Erwartungen, die wir haben, oder leben wir aus der Gewissheit heraus, wen wir in Jesus erkannt haben? Für sie war Jesus hier nichts anderes als jemand, der ihnen als Apache helfen könnte, ja? Wie ein Geist in der Flasche, den ich mal ganz kurz herausrufe und der mir hilft, jetzt hier die Blinden sehen zu machen und die Toten wieder lebendig oder die Kranken wieder gesund. Ist das alles, was Jesus für uns ist? Ist das, ich höre Gläubige und wenn ich frage, gib mal ein Zeugnis, ja? Können sie eigentlich nur irgendwie Dinge erzählen wie, ja, mein Computer hat nicht funktioniert, dann habe ich gebetet und dann hat mein Computer wieder funktioniert. Toll, Gott ist groß, ja? Und ich will das ja ganz bestimmt nicht verniedlichen, ja? Aber wenn ich dich frage, wenn ich sie frage, gib ein Zeugnis. Ist es, das hat er getan, das hat er getan, das hat er getan? Oder das ist Jesus? Das ist Gott für mich. Was für ein Riesenunterschied. Und das sollten wir auf jeden Fall hier lernen. Wir sollten nicht im Gericht stehen darüber, was Gott zu tun hat, sondern vor Gott stehen und uns ihm anvertrauen. Es ist nicht, dass wir unser eigenes Schicksal versuchen zu kontrollieren und nur sehen, wie Jesus vielleicht da hineinpasst in unsere eigenen Pläne. So wie hier auch die Pharisäer, der Hohe Rat, die gesagt haben, dieser Jesus muss beseitigt werden. Sie haben ihn nicht anerkannt, sie haben nicht gesagt, Jesus ist die Zukunft unseres Volkes. Sondern ihre eigenen Vorstellungen, da musste Jesus reinpassen. Und da hat Jesus plötzlich gestört. Was ist es? Sind es ihre Vorstellungen? Versuchen sie, ihr eigenes Schicksal zu kontrollieren? Oder haben sie sich Jesus voll und ganz anvertraut, so wie wir es bei der Martha sehen? Und wenn ich mir diese Geschichte so durchlese und mir Gedanken mache über den Glauben, Jesus hatte Lazarus lieb und er hat ihn sterben lassen. Ich denke an unser eigenes Leben. Jesus hat sie und mich lieb und doch lässt er uns durch so manche Schwierigkeiten gehen. Und ist uns das bewusst? Ist uns das bewusst? Jesus lässt aufgrund seiner Liebe für mich, lässt er auch diese Not zu, diesen Tod, diese Krankheit, diese Arbeitslosigkeit, diese Zwietracht, diese Enttäuschung, auf dass er sich darin verherrlicht. Am Ende des Tages müssen wir uns bewusst sein, Jesus will die Not in unserem Leben gebrauchen, um sich zu verherrlichen. Und unterschwellig, das Fundament allem, was er zulässt, ist, dass er uns liebt. Die Frage ist, ob wir manchmal uns selbst mehr lieben als Jesus. Dass wir sagen, nicht bereit sind, dass Jesus sich bei uns verherrlicht, sondern von ihm erwarten, dass er unsere Wünsche erfüllt, anstatt dass wir ihm vertrauen. Aber dann neben dieser wahren Identität Jesus und dem Glauben finden wir natürlich jetzt auch hier drittens einen Beitrag in diesem letzten der Zeichen zu dem Thema, was ist denn ewiges Leben? Jesus offenbart sich klar hier als derjenige, der den Schlüssel des Todes in der Hand hat. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist es, der die Vollmacht hat über Tod und Leben, und hoffe ich, dass jeder von uns diese Gewissheit hat. Dass es nicht nur Daniel 12, Vers 2 ist, ja, der Tag der Auferstehung wird kommen, sondern die volle und ganze Gewissheit, ich befehle meine Seele Jesus Christus an und er wird am letzten Tage mich auferwecken lassen zur ewigen Seligkeit. Ist ihr Vertrauen auf Jesus Christus? Aber sicherlich fordert uns dieser Text jetzt auch heraus. Wenn ich angesprochen werde auf das ewige Leben, ist es immer nur in Zukunft? Lebe ich eigentlich mein Leben und sage, gut, ich bin ein Kind Gottes und ich komme eines Tages in den Himmel. Und ja, wenn ich eines Tages in den Himmel komme, dann sollte ich eigentlich versuchen, jetzt mein Leben auch ein bisschen in Ordnung zu halten, damit das alles irgendwie ganz gut zueinander passt. Ja, ist das unser Leben? Leben wir eigentlich nur, ist für uns, wenn wir von ewigem Leben hören, eigentlich nur, gut, das fängt irgendwann in der Zukunft an? Oder haben wir begriffen, was Jesus auch hier versucht zu vermitteln? Durch das Zeichen der Auferstehung des Lazarus, durch seine Worte der Martha gegenüber. Leben, das ewige Leben, fängt heute und hier an. Und es leitet jetzt über in die Vorträge, die jetzt noch dieses Wochenende folgen. Denn was heißt es denn, dass ich jetzt heute schon ewiges Leben habe? Wie sieht das aus? Und das ist sicherlich ein nicht sehr leichtes Thema, denn ich glaube, wir sind alle nicht so anders als die Martha. Dass wir eigentlich, wenn wir vom ewigen Leben reden, eigentlich am meisten damit diesen Begriff anfangen können, einfach indem wir sagen, gut, das ist irgendetwas, was anfängt, wenn Jesus mich dann zu sich holt und ich im Himmel bin. Aber das ewige Leben ist etwas, was heute beginnen kann. Habe ich es oder habe ich es nicht? Und damit werden wir jetzt spätestens heute Abend, ja, aber wahrscheinlich auch schon heute Nachmittag drauf zu sprechen kommen. Möge der Herr diese Worte segnen und ich hoffe, Sie haben Verständnis für die Viertelstunde Überzug. Ich weiß nicht, warum Sie dafür Verständnis haben sollten, aber ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Gut. Also, einen guten Appetit, wenn es dann soweit ist, aber der